Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Olivia Viehweg. Hallo Olivia.
Hallo.
Hallo Olivia. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Was hast du heute so gemacht?
Oh mein Gott, ich glaube, es war der zweite Schultag oder war der erste Schultag? Nein, es war schon der zweite Schultag bei uns. Ja, die Schule ist schon wieder angefangen. Das heißt, ich habe im Müller völlig lost rumgestanden und irgendwelche Umschläge für neue Schulbücher gesucht. Ah. Immer so kurz vorm Wahnsinnig werden. Ich glaube, das, ja.
Okay. Du hast Kinder im schulpflichtigen Alter.
Genau, ja, ist halt immer ein bisschen, wenn das wieder losgeht, so der Alltag irgendwie dann wieder reinkommen. Aber ich habe auch an meinem Drehbuch heute weitergeschrieben, also insofern ein bisschen da auch weitergekommen.
Das bringt uns gleich zum Thema, weil Olivia, du bist eine der ganz wenigen Comic-Künstlerinnen ever überhaupt auf der Welt, die verfilmt wurden.
Da gibt es aber schon einige, oder?
Ja, es gibt ein paar, aber gemessen an der Zahl, die vorhanden sind, sind es doch nicht so viele, die auch verfilmt werden, glaube ich, oder?
Allerdings, würde ich auch sagen.
Naja, es ist, also ich habe schon das Gefühl, das ist so ein Trend, irgendwie so Comics zu verfilmen. Aber ja, na klar, sind es immer noch nicht Tausende, denen das passiert.
Also in Deutschland auf gar keinen Fall. Du hast ja verschiedene Sachen schon gezeichnet, immer Storys, die du selbst auch geschrieben hast, glaube ich, ne? Oder hast du auch mal irgendwas gezeichnet, was von jemand anderem geschrieben wurde?
Ich habe zwei Adaptionen gemacht. Das war einmal der Huckleberry Finn. Also war so meine erste große Graphic Novel, die ist bei Suhrkamp erschienen. Da war das noch so, dass ich ja nichts richtig Großes bisher veröffentlicht hatte und mich quasi erst beweisen musste beim Verlag. Und die Bedingung war einfach, dass es eine Adaption von etwas sein muss, was bei Ihnen im Verlag erschienen ist. Und natürlich trotzdem relativ locker die Vorgabe und da ist meine Wahl dann auf Huckleberry Finn gefallen. Und dann gab es ja vor 3-4 Jahren bei Carlsen noch so eine Reihe, die von der Isabel Kreitz initiiert. Ich glaube, die Unheimlichen hieß es. Und da sollten bekannte Comic-Künstler gruselige Werke adaptieren. Und da habe ich dann Antigone gemacht, was eigentlich kein gruseliger Stoff ist, aber ich habe es einfach dazu gemacht.
Jetzt musst du aber mal erklären, warum eigentlich Huckleberry Finn und warum Antigone?
Na ja, Huckleberry Finn ist für mich irgendwie so naheliegend gewesen, weil das ist ein Roadmovie quasi. Also ich meine, es spielt zwar auf dem Fluss, aber ich liebe halt Geschichten, die so in Bewegung sind. Wenn ich so zurückschaue auf die Sachen, die ich gemacht habe, sind das ganz viele Sachen, die auf Reisen spielen oder eben so ähnliche Szenarien. Also nicht so statische Geschichten. Und das hat mich total da fasziniert. Und ich bin auch, wenn ich die Wahl habe, mache ich gerne Geschichten, die viel draußen spielen. Denn ich lebe ja auch gerne in meiner Komfortzone zeichnerisch, so, ja. Und Wohnungen von innen zeichnen ist nicht so mein favorite thing to do. Während so Wälder, Felder, Flüsse, also wenn ich es mir aussuchen kann, dann das. Und die Antigone geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, die spielt ja auch viel draußen und es ist Wüste. Das war einfach irgendwie attraktiv für mich und ich hatte es auch mal in der Schule gelesen und fand das ganz faszinierend vom Konflikt her und habe mich dann echt so beim Arbeiten nochmal neu in die Geschichte verliebt.
Ja, Antigone, das kenne ich auch noch von ganz früher, ich glaube auch aus der Schulzeit oder so.
Habt ihr das in der Schule durchgenommen?
Ja, du auch, Caro, oder?
Ja, genau. Ich meine mich zu erinnern, aber du nicht, Ingo?
Nee, wir nicht. Ich weiß, dass es da was gibt, aber ich muss gestehen, inhaltlich kenne ich das nicht.
Olivia, kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, worum es geht? Weil das ist ja auch so ein, das ist ja kein Epos, aber es ist halt einfach eine starke Geschichte.
Ja, ich glaube auch, dass es immer sehr abwechselt, ne, welche Jahrgänge was durchnehmen. Also ich glaube, das ist nicht standardmäßig, dass man Antigone behandelt in der Schule. Aber es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Also es spielt nach einem großen Krieg in der Antike. Da waren zwei Brüder verwickelt, die um die Macht gekämpft haben. Und der eine ist durch den anderen umgekommen. Also es ging einfach um die Rechtmäßigkeit der Macht. Und der andere hat gewonnen. Und es gibt noch eine Schwester, die dazu gehört, das ist die Antigone. Und die verlangt jetzt, dass der Bruder, der im Krieg gefallen ist, beerdigt werden soll. Und der König, der Neue, hat aber entschieden, dass das nicht gemacht wird, sondern dass der in der Wüste liegen gelassen wird und von den wilden Tieren zerrissen werden soll und die Vögel soll ihm die Augen ausstechen und so weiter. Und Antigone ist dagegen, weil damals die Überzeugung war, dass man nur, wenn man anständig beerdigt wird, auch ins Reich der Toten oder ins Himmelreich quasi übergehen kann. Und sie versucht dann, den König davon zu überzeugen, der aber natürlich überhaupt keinen Bock hat, sich was von einer jungen Frau auch sagen zu lassen. Und es ist einfach so, dass der König dann immer merkt, dass in der Gesellschaft schon auch die Leute der Antigone so ein bisschen zustimmen, aber noch nicht so richtig mutig genug sind, das durchzusetzen. Und eigentlich ist es so ein ganz moderner Konflikt, einfach so von Männern, die erstmal rundheraus ablehnen, was irgendwie eine junge Frau zu sagen hat, einfach weil sie eine junge Frau ist. Und dass manche Sachen legal sind und man später aber sagt, naja, aber moralisch richtiger wäre das andere gewesen. Also gibt es ja verschiedene andere Sachen in der Geschichte, die mal legal waren und wo man aber hinterher sagt, mein Gott, also heute verdient jeder Straftäter eine Beerdigung. Ne? Also einfach so Sachen, die heute Standard sind, um die aber vor 1000 Jahren noch gekämpft werden musste oder vor 100 Jahren. Ja.
Jetzt hast du schon gerade gesagt, starke Frauenfiguren oder vor allem junge Frauenfiguren und auch dieses Road-Movie oder Road-Trip-Thema. Das sind ja wirklich zwei Elemente, die deine Sachen aber total durchziehen, ne? Also um auch mal auf Endzeit zu kommen, darüber sprechen wir, glaube ich, auch noch ganz viel. Das ist ja eine Geschichte, die du dir erdacht hast und die ja dann eben auch verfilmt wurde. Aber das bündelt ja auch beides. Also das spielt nicht wirklich auf Straßen, von daher ist es eher weniger ein Roadtrip. Aber es sind Menschen, die unterwegs sind und das sind auch noch junge Mädchen, junge Frauen.
Ja.
Wie kam es denn überhaupt dazu? Oder Entschuldigung, sag du erst mal, was du sagen wolltest.
Nee, ich meine, ich wollte dir nur recht geben, dass das tatsächlich meine Arbeit immer durchzieht, die jungen Frauen, und dann irgendwann dachte ich, ah, jetzt muss ich mal was anderes machen oder so, aber irgendwie zieht es mich natürlich schon immer dahin. Aber wie es dazu kam, also das ist eigentlich, fangen meine Geschichten oft mit so einem ersten Bild an, das von irgendwo herkommt, und bei Endzeit war das tatsächlich, dass ich mit dem Zug auf der offenen Strecke stehen geblieben bin, also es ist halt so eine Regionalbahn gewesen, wirklich auf so einem einsamen Feld zwischen Weimar und Jena stehen blieb, und wir, die wenigen Reisenden, hatten dann einfach so Zeit, lange aus dem Fenster zu gucken und wussten auch gar nicht, wann es weitergeht. Und irgendwann war so dieses Bild lang genug auf dieses Feld gestarrt. Und ich dachte, also wenn jetzt irgendwie eine Horde Zombies über den Hügel kommt, wie geht's dann weiter? Und das hat alles so in Bewegung gesetzt. Und am Anfang, als ich darüber nachgedacht habe, hatte ich immer die Idee, dass es wirklich ein voller Zug auch ist, um den es geht. Aber da sind wir natürlich auch ein bisschen wieder bei meiner Komfortzone, dass ich dachte, ah, wenn es nur zwei Figuren sind, das ist ja dann für mich natürlich auch einfacher und vielleicht schärft es auch die Konflikte. Also wenn man jetzt viele Figuren hat, muss man natürlich auch mehr Sachen verhandeln. Aber ja, es hat eigentlich mit so einem ersten Bild angefangen und witzigerweise, ich bin zwar immer ein Horrorfan gewesen, aber ich hatte immer tierische Angst vor Zombiefilmen. Und ich meine, als ich Endzeit angefangen habe, es war ja noch im Studium, da war ich ja auch noch nicht so wahnsinnig alt und ich habe dann irgendwie mich wirklich diesem Zombie-Thema erstmal stellen müssen. Also ja, eigentlich war die Idee, sowas zu machen, da, bevor ich mich wirklich mit dem Genre auseinandergesetzt hatte, und das kam dann alles und hat mir total eingeleuchtet, warum ich das machen muss.
Also hast du dann deinen ersten Zombie-Film geguckt oder wie war das?
Also ich habe vorher natürlich schon Sachen gesehen, aber ehrlicherweise war das immer das, was mir wahnsinnig Angst gemacht hat. Also ich finde auch, dass heute irgendwie, finde ich, ist dieser Zombie-Mythos auch so ein bisschen abgenutzt. Also zum Beispiel, wenn ich überlege, Walking Dead, ne, hat ja so viel geliefert und so viel krasse Szenen und so viele Ideen. Das ist so überbordend, dass man das vielleicht teilweise gar nicht mehr so gruselig findet wie in einem Film vor 20 Jahren, der vielleicht einen so eine Szene gebracht hat oder so. Und als ich angefangen habe, als Teenager vielleicht so den ersten Zombie-Film zu gucken, ich war so terrified. Also es war so das Schlimmst Vorstellbare. Ich habe auch so Angst. Ich habe einfach Angst vor toten Dingen auch. Und dann waren natürlich die Zombies immer so extra schlimm und ja, vielleicht sogar eine Auseinandersetzung mit meinen Ängsten oder eben sich da irgendwie anzunähern und auch eben den Zombie-Mythos zu ergründen und die Kultur hinter dem Zombie-Film, ja.
Hey, ja, können wir mal bitte über den Zombie-Mythos sprechen? Ingo, du Gruselexperte, kannst du es mir mal bitte erklären? Ehrlich gesagt, ich kann nämlich so Zombie-Dingsbumsen wenig bis gar nichts abgewinnen, eigentlich. Also das bezieht sich jetzt überhaupt nicht auf Endzeit. Das, also, oh Gott, das kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen komisch rüber. Aber ich meine halt sowas wie Walking Dead oder so, dem konnte ich mich noch nie so richtig nähern. Also das ist irgendwie, schreckt mich auch ab, stößt mich auch ab.
Klar.
Aber ich weiß, dass es da eine ganz tiefe Metaebene gibt. Ich finde, mit der spielst du auch in Endzeit ganz viel, Olivia. Oder zumindest kommt mir so vor, als ich es gelesen hatte. Aber was ist denn jetzt an den Zombies so toll?
Na, Ingo kann ja mal sagen, was du an den Zombies gut findest.
Gut finden in dem Sinne, ich stimme dir zu, insofern, dass der Zombie, ja, dass das Genre irgendwie so ein bisschen durch ist, glaube ich. Also es ist mittlerweile so viel neu erzählt worden oder auch an neuen Impulsen da reingegeben worden, dass das Ganze mehr so wie so ein Virus ist oder dass es ein Mythos ist und keiner weiß, woher es kommt oder was Außerirdisches oder sonst was. Also ich habe meinen ersten Zombie-Film gesehen, da war ich irgendwie so 14, 15 oder so und wir hatten einen Videorekorder ausgeliehen und dann bin ich da zu einer kleinen Videothek bei uns an der Ecke. Die war wirklich so groß wie, naja, wie so ein winziger Tante-Emma-Laden. Das war total niedlich mit so einer kleinen Theke. Und da gab es oben über der Theke das Regal mit den Filmen, die ausgeliehen waren, also die gerade nicht zur Verfügung standen. Und da nahm man so einfach so diese Box, dieses ganze Cover und stellte das oben in dieses Regal. Und da passten vielleicht höchstens 8 Filme rein. Also nur so, um die Größe dieser Videothek bildlich darzustellen. Und da habe ich mir tatsächlich den Klassiker Dawn of the Dead aus den 70er Jahren von George Romero, der in diesem Kaufhaus spielt. Und da kann ich total dran anschließen, mit viel Angst, Schweiß und Bibbern mir angeschaut. Aber es übte halt eine wahnsinnige Faszination aus, weil ich halt dachte, jetzt gucke ich mir das Krasseste an, was mir einfällt. Und dann, das war halt irgendwie dieser Zombie-Film von George Romero. Walking Dead zum Beispiel, aber ich habe nur die Pilotfolge gesehen. Und der Stefan Dinter vom Zwerchfell Verlag hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht, was so der wahre Horror ist. Weil er sagte, es leuchtete mir ganz gut ein, das sei der umgekehrte Tod. Man ist ja allein gegen eine Armee von Untoten, die dir gegenüberstehen und du bist ja so derjenige, der isoliert ist und allein und diesen völlig unbesiegbaren oder fast unbesiegbaren Untoten da gegenüberstehst, ja. Ach so, was ich noch fragen wollte, ganz wichtig natürlich, sind das bei dir die langsamen Zombies oder die schnellen Zombies?
Also ich bin definitiv Fraktion schnelle Zombies tatsächlich. Also yes. Mein großer Schlüsselfilm war 28 Weeks Later. Also ich hatte den 28 Days Later, hatte ich als Teenagerin irgendwie mal gesehen und habe da nicht so connected mit und bin dann irgendwie, warum auch immer, in die Fortsetzung gegangen. Und das war echt, dass ich dachte, oh mein Gott. Also das fühlte sich so fresh an. Und es war sicherlich auch einer der frühen, der diese Virusanalogie so perfektioniert hat. Ne? Also dass man eben nicht, also finde ich ja fast ein bisschen albern mittlerweile, wenn man wirklich nur durch Bisse infiziert werden kann. Ne? Sondern die eben diese neue Interpretation, dass man eben auch durch Kratzer oder durch Blut, das man abbekommt. Ne? Und da steckt natürlich ganz viel so internalisierte Angst vor Krankheiten. Und ich finde, also der Zombie ist einfach so ein mega Medium, um Ängste so zu verschlüsseln. Also die Angst vor dem Verlust der eigenen Persönlichkeit, also das geht ja so eine Demenzrichtung oder eben AIDS, die Angst vor AIDS, also ist ja auch so ein ganz großes Ding lange gewesen und findet sich natürlich eins zu eins wieder. Oder auch die ganzen Stories, die man so kennt, Angst vor Tollwut, ne? Also wenn man sich mal durchliest, wie so eine Tollwutkrankheit bei Menschen verläuft. Das ist ja eins zu eins wie so ein Zombie-Virus eigentlich. Und ja, also ich glaube, dass natürlich auch ganz viele gesellschaftliche Sachen sich da total gut verschlüsseln lassen. Und ich glaube deswegen, dass das Genre nicht tot ist und auch wahrscheinlich nie sterben wird, weil ich denke, irgendjemand wird immer noch einen Weg finden, das neu zu interpretieren. Also ich finde, es ist so ein bisschen wie mit den Vampiren, wo man auch immer denkt, okay, jetzt ist alles erzählt, aber ich wette, irgendwann kommt jemand um die Ecke und hat nochmal den ultimativen Vampirfilm oder den Vampircomic in der Tasche.
Bei Endzeit ist es ja so, ich fasse es jetzt wirklich ganz eng zusammen, wir folgen zwei Mädchen oder zwei jungen Frauen, die aus einer Enklave, wenn man so will, quasi ausbrechen, ne? Und folgen ihnen dann halt über die tollen Hügel, Landschaften, diese Landschaft, die halt so menschenleer ist, wo nur noch so Zombies eigentlich drin sind. Ich fand das ganz toll, das hat eine fantastische Atmosphäre und ich habe mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht, aber ich wollte es gern von dir mal hören. Was waren denn für dich dabei, die Zombies? Also du hast jetzt ja schon so ein bisschen gesagt, versteckte Ängste oder unterdrückte Ängste oder Verlust der Persönlichkeit oder so. Wie war denn für dich dieses Motiv da bei Endzeit?
Also ich glaube, dass ich das spannend fand, weil Endzeit eine sehr schwache Hauptfigur hat, also eine sehr passive, die Probleme hat, Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, dass die Zombies, die erzwingen Entscheidungen. Also wenn die einmal draußen sind, die Mädels, dann kann auch die entscheidungsschwächste Figur da nicht gegen an. Also dann muss man einfach schnell sein. Und ich glaube, als Katalysator oder so würde ich die bezeichnen. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man so normale Stories erzählen kann. Aber wenn du Zombies reinpackst, dann ist alles irgendwie gleich so überhöht und von sich aus spannend. Und ich muss aber sagen, dass ich natürlich jetzt keine unfassbar langen inneren Betrachtungen oder so angestellt habe, als mir diese Geschichte eingefallen ist. Aber ich denke, das ist einfach auch diese Liebe zur Natur und zum Naturzeichnen, die da eine Rolle spielt. Und einfach, dass wenn die Menschen weg sind, das sieht man ja selber ganz schnell, dann kommt die Natur zurück und die Menschen sind nur noch so ein Überbleibsel irgendwie mit diesen Zombies, die ja so nach und nach eigentlich so integriert werden in die Natur. Und die Frage ist halt, ja, wo ist jetzt unser Platz oder haben wir den irgendwie verwirkt? Ja, da ist ja dieses Zitat, wir haben die Miete zu lange nicht gezahlt an die Erde und das ist jetzt die Räumungsklage. Und also ist schon so eine kleine ökologische Botschaft mit drin. Aber ich finde es auch immer schwierig, so die eigenen Werke so richtig zu analysieren, weil ich dann immer denke, ja, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Aber ich finde es ganz spannend natürlich, wenn andere das analysieren und ich denke, ah, ja, ja, stimmt. So rum funktioniert es manchmal noch besser.
Bei Endzeit ist es, so habe ich das, glaube ich, auf deinem Wikipedia-Artikel gelesen, bei Endzeit ist es so, du hast, der nicht gut ist. Okay, gut, dann kannst du mich da gleich korrigieren. Also du hast Endzeit rausgebracht, danach hast du das Ganze als Drehbuch geschrieben, ist das richtig? Und danach hast du den Comic nochmal neu rausgebracht oder hast du den nochmal umgearbeitet dann?
Ja, na immerhin das hat Wikipedia richtig hingekriegt, das ist ja nicht schlecht. Ich habe immer keine Ahnung, wer diesen Artikel geschrieben hat und ich habe immer so Skrupel, den selber zu aktualisieren, aber ich glaube, ich muss das mal machen.
Ich habe das auch mal gemacht, da sagt keiner was. Mach's einfach.
So. Jetzt kommt's raus.
Ja, okay. Okay, ich ringe mich durch. Ich dachte immer, das ist so irgendwie die letzte Bastion, die ich nicht irgendwie brechen kann. Keine Ahnung.
Ja.
Nee, aber das stimmt. Das ist die richtige Reihenfolge. Also ich habe halt mein Diplom gemacht an der Uni und durfte das mit einem Comic machen, glücklicherweise. Und war eigentlich damals der Meinung, also das ist ja so ein, auch so eine Übergangsphase dann vom Studium in die freie Welt danach. Und ich habe gedacht, das wird das letzte Mal, dass ich einen Comic zeichne, weil ich der Meinung war, dass ich danach, dass mich niemand dafür bezahlen wird. Also, dass das einfach illusorisch ist. Es ist so viel Arbeit. Da dachte ich immer, ja, da draußen hat auch keiner auf dich gewartet unbedingt, ne? Und dann war das so ein bisschen mein Abschiedswerk von dem Ganzen gefühlt.
Herrje.
Ja, aber so fühlte sich das an.
Du hast wirklich, hast dann gesagt, so, das wird jetzt mein letzter Comic, oder?
Also ich habe viel mit anderen so Kinderbuchillustratoren und Illustratorinnen studiert und das war so das, wo man das Gefühl hatte, da muss es hingehen, da wirst du wenigstens bezahlt und so weiter. Ne? Also, dass ich eher so in so eine Auftragsrichtung gehe und dass das realistisch ist und das andere, das kam mir extrem unrealistisch vor. Also ich habe wirklich gedacht, dass ich das niemals professionell machen kann. Und das war dann eben so mein Abschlussprojekt an der Uni. Und danach hatte ich das Gefühl, hey, ich habe jetzt einfach so Grafikdesign gelernt und ich habe vielleicht das Zeichnen so ein bisschen studiert, aber ich habe nie das Schreiben gelernt. Und es gibt natürlich jetzt keine ausgewiesenen Comic-Schreib-Workshops oder Kurse in Deutschland, also nicht, dass ich wüsste. Und darüber bin ich dann an die Drehbuchwerkstatt in München gekommen. Das ist so ein Stipendiatinnenprogramm, wo man sich bewerben kann, also auch als Quereinsteiger. Und das habe ich dann einfach gemacht und dachte, okay, probier das mal, vielleicht nimmst du am Ende ein paar Weisheiten übers Comic-Schreiben mit. Und da musste man sich mit zwei Stoffen bewerben, die man auf ein paar Seiten so skizziert hat. Und da habe ich dann einmal Endzeit eingereicht und einmal Antoinette kehrt zurück. Also damit ich mir nichts Neues ausdenken musste. So dachte ich, die Stories, die stehen ja schon irgendwie. Ne? Und dann bin ich tatsächlich angenommen worden. Also es war auch für mich ganz großartig, irgendwie so als jemand, der noch nie was im Filmbereich gemacht hat, so an die Filmhochschule in München vor so ein Tribunal von so Leuten, die einen dann so in einem Eignungsgespräch prüfen. Und aber ich bin genommen worden und kam dann am ersten Tag dort an und die meinten, naja, du musst aber schon die Zombie-Geschichte machen. Und ich war so, was? Aber das war irgendwie ja nur so mein Zweitding, was ich eingereicht habe, damit halt eine zweite Geschichte eingereicht habe. Und dachte, ja, aber das ist ja, das will doch keiner und so. Und dann, nee, du machst das mal. Und ja, dann habe ich das da ein Jahr lang unter Betreuung, schreibt man dort, oder lernt das Schreiben und Dramaturgie. Und ich hatte einen ganz tollen Betreuer. Also man kriegt immer einen einzelnen Betreuer zugewiesen. Und der war von Arte, also auch ein total toller, kluger Typ, der aber auch was für Genre übrig hatte. Und in der Zeit habe ich dann diese erste Drehbuchfassung geschrieben. Und am Ende pitcht man das dann auf dem Filmfest in München. Okay. Wir sind alle gestorben. Wir waren alle völlig fertig. Also irgendwie vor so einem vollen Kinosaal.
Darf ich kurz zwischenfragen? Ja. Das heißt pitchen. Du pitchst es dann direkt, dass das halt für eine Verfilmung anstehen könnte?
Naja, also es ist halt, also die Drehbuchwerkstatt, die ist halt relativ renommiert, ne? Also dass da einfach die Leute gut betreut werden und dass eben am Ende auch ein fertiges Drehbuch steht. Das ist ja schon mal viel Arbeit, die da auch reingeflossen ist. Und die Sender, also ich sah dann immer irgendwelche Leute mit so ZDF-Kugelschreibern da im Saal sitzen. Für die ist das natürlich attraktiv. Da ist ja schon auch so ein bisschen ihre Arbeit vorweggenommen, ne? Diese ganze Entwicklungsarbeit, die ja auch lange dauert und die auch schief gehen kann. Und die hören sich das an. Und wenn da was Interessantes dabei ist, dann wirst du da gleich hinterher angesprochen. Und ich hatte das Glück, dass mein Pitch zur Endzeit gut ankam und dann eben auch den Preis für das beste Drehbuch des Jahrgangs gewonnen hat. Und dann hatte ich echt so einen Strauß von Visitenkarten in der Hand und es war ein total rauschender, berauschender Abend.
Gratulation.
Ja, also war richtig cool.
Großartig. Sag mal, kannst du, das würde mich jetzt sehr interessieren, kannst du beschreiben, inwiefern sich das vielleicht unterscheidet, einen Comic zu machen und ein Drehbuch zu schreiben? Es ist ja beides für ein visuelles Medium. Schreibst du deine Comics vorher auch in Skriptform oder gehst du einfach direkt ans Zeichnen? Oder was sind denn so die Unterschiede?
Also ich hatte ja gedacht, dass es schon große Unterschiede gibt. Ich muss aber sagen, also wie gesagt, ich bin nach München gegangen und habe erstmal gedacht, ich bin die krasse Anfängerin und die anderen sind alle so viel besser als ich, die da hinkommen. Und es war dann aber gar nicht so. Also dadurch, dass wir alle irgendwie so viel Comic-Erfahrung haben oder eben auch Comics zeichnen, Comics schreiben, war das keine große, wie sagt man, Transition. Also es war kein großer Übergang eigentlich in dieses andere Medium. Und das würde ich auch mal als Grund nennen, dass ich da einfach auch gerne dabei gewesen bin. Geblieben bin. Also, dass ich nicht nur zurückgegangen bin und gesagt habe, okay, ich habe jetzt was über das Comic-Schreiben gelernt, sondern dass ich gedacht habe, ah ja, ja, das ist so ähnlich, das ist so verwandt irgendwie, also diese beiden Medien. Ich habe aber, bevor ich dort war, meine Comics tatsächlich nicht so aufgeschrieben. Also, das war intuitiver und auch so ein bisschen abenteuerlicher, dass ich manchmal in der Hälfte des Comics das Ende noch nicht kannte und solche Sachen, ich heute wahrscheinlich einen Herzkasper kriegen würde, wenn ich noch so arbeiten würde. Aber mittlerweile, finde ich, ist es schon so ein ganz guter Zwischenschritt, das in so einer Drehbuchform aufgeschrieben zu haben, weil du natürlich dann auch die Dialoge und alles schon so ein bisschen klarer vor dir hast und dann nicht vor der Deadline mit einem Bein im Grab stehst.
Ja.
Ich fand das schon ganz interessant, wie du immer erzählt hast vom Geschichtenschreiben, jetzt schon bei dem, was du auch vorhin schon erzählt hast. Das klingt nämlich wirklich alles sehr durchdacht und höchst professionell, finde ich. Und deswegen wollte ich dich nämlich auch schon fragen, wie du da eigentlich rangehst. Also das ist so, dass du da dir die komplette Geschichte schon überlegst, bevor du sie aufschreibst, oder wie machst du das?
Ja, also mittlerweile. Also ich würde sagen, beim Huckleberry Finn war es so, da hatte ich natürlich eine Vorlage, aber ich habe es ja modernisiert. Und da war es tatsächlich der Fall, dass ich irgendwie die Hälfte gezeichnet habe und ich wusste überhaupt nicht, wie die Geschichte ausgehen sollte und war dann voll in der Krise. Und danach war die Antoinette kehrt zurück. Da wusste ich schon einiges, bevor ich losgelegt habe, aber es war teilweise auch manches trotzdem noch intuitiv. Also da war ich schon einen Schritt weiter. Und danach habe ich einfach natürlich über diese Schule des Drehbuchschreibens so viel Handwerkszeug gelernt. Das kann ich auch schlecht wieder ablegen. Also vielleicht ist es auch so eine unschuldigere, naivere, freiere Zeit gewesen, als ich diese Sachen nicht wusste. Aber ich finde, dass es auch super cool ist, das zu wissen, was ich jetzt vielleicht weiß oder mit den Werkzeugen daran zu gehen, wie man eben sowas konstruiert und dass man jetzt mal ganz simpel über Dreiaktstruktur Bescheid weiß oder gibt ja auch welche, die das in 5 Akte teilen, was da die Unterschiede sind, was da einem helfen kann oder so unterschiedliche Ansätze von verschiedenen Drehbuchdozenten oder so Gurus, die es ja auch gibt. Und ich finde, das hilft schon und ich mag ja auch, das ist jetzt immer so ein böses Wort, aber ich mag schon auch Mainstream-Stories und denke, dass das natürlich auch eine wahnsinnige Kunst ist, sowas zu schleifen und das gelingt mir ja auch nicht immer oder es ist ein hartes Ringen, so eine Geschichte zum Funktionieren zu bringen. Und ich denke schon, dass das ein großer Unterschied zu den Comics ist, die ich gemacht habe vorher. Wobei ich weiß nicht, ob es einem Leserin oder so auffallen würde, aber mir fällt es auf.
Und aus diesem Grund hast du dann Endzeit nochmal überarbeitet, weil du dann gesagt hast, ich habe jetzt durch das Drehbuchschreiben so viel gelernt, ich kann das jetzt so nicht stehen lassen als Comic, oder?
Es war ein Blumenstrauß an Emotionen, der mich dazu getrieben hat, weil ich natürlich wusste, auch aus diesen ganzen schrecklichen Erzählungen der anderen, wie schief das natürlich auch gehen kann mit einem Film und dass da auch was rauskommen kann, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was du machen wolltest. Oder selbst wenn alles perfekt läuft, wäre ja immer noch mein Diplom-Comic, den gab es in einer 100er Auflage irgendwo, oder beim Schwarzen Turm haben wir dann nochmal eine kleine Auflage gemacht. Mhm. Und wenn der Film gekommen wäre, dann wäre immer auf diesen Comic mit seinen 70 Seiten verwiesen worden, hinter dem ich ja gar nicht mehr so, wie er gemacht ist, hinter dem ich gar nicht mehr stand. Also meine Zeichnungen hatten sich weiterentwickelt und ich denke mal mein Storytelling auch. Und ich habe gedacht, oh, Schwitz, Schwitz, alle werden irgendwie dieses Ding dann rauszerren oder wenn es dann irgendwo einen Artikel gibt, dann gibt es irgendwie ein Bild aus diesem Comic und das ist gar nicht mehr die, die ich bin, ne? Also so künstlerisch. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Arbeit, bis dann wirklich dieser Film gestanden hat, das war auch nicht einfach. Das Coole ist, Film ist eine kollaborative Arbeit, ne? Im Gegensatz zu diesem völlig einsamen Hamsterrad als Comiczeichnerin. Aber natürlich trifft man dann auch Entscheidungen, mit denen man nicht konform geht oder Sachen, die ich streichen musste und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt geh noch einmal frei und wild daran und zeichne so, wie du es gerne hättest. Und das war ja auch eine total gute Entscheidung.
Oh, ich habe ganz viele Fragen.
Ja.
Ja. Also du hast dann diesen Preis gewonnen für das beste Drehbuch und dann stand das quasi fest, das wird jetzt gemacht als Film oder wie war das?
Nee, also das ist sehr schön. Das ist tatsächlich sehr, ich finde, Film ist sowieso eine ganz holprige Angelegenheit und ich bin auch froh, dass ich das nicht alleine mache, also nicht exklusiv, ne? Also dass das nicht mein einziges Standbein ist, weil es ist auch irgendwie so eine Psychoshow, so ein bisschen. Aber
inwiefern eine Psychoshow?
Naja, also es geht um sehr viel mehr Geld als im Buchbereich. Mhm. Und das führt dazu, dass Entscheidungen wesentlich wankelmütiger sind. Also ich habe das Gefühl, im Verlagsbereich, wenn du mit dem Verlagschef oder der Redaktionsleitung oder so gesprochen hast und die sagen, das finden wir cool, wir wollen das Buch gerne machen, das ist der Termin, dann passiert da in der Regel nicht mehr viel. Sondern dann wird das so. Also es ist wahnsinnig verlässlich und im Filmbereich ist es so ein bisschen, ich vergleiche das manchmal mit so Pick-up-Artists. man wird am Anfang so mit Liebe überschüttet. Oh, du bist so toll. Oh, die Geschichte. Oh mein Gott. Und du denkst so, oh, dieser Film, in einem halben Jahr ist der im Kino. Oder irgendwie sowas Absurdes. Und die versprechen dir das Blaue vom Himmel. Und es ist irgendwie ganz schwer, da nüchtern zu bleiben. Das habe ich auch erst lernen müssen. Und dann sind die aber super unverlässlich und ghosten dich. Und ich dachte am Anfang immer, das hat mit mir zu tun. Und da habe dann aber festgestellt, es geht allen so. Also bei Endzeit war es dann so, dass sich tatsächlich 3 Produktionsfirmen ernsthafter dafür interessiert haben. Also ich habe es viel quasi zum Lesen rausgeschickt an alle, die Interesse hatten. Und entweder hast du gar nichts zurück oder du kriegst halt ein nettes Feedback, aber ja, passt nicht oder ne, wir sind zu klein oder nee, wir haben schon was Ähnliches in Entwicklung, whatever. Und 3 waren dann aber ernsthafter interessiert und die eine Produktionsfirma wollte unbedingt einen bestimmten Regisseur draufsetzen, der dann aber so ein bisschen zögerlich war oder ein anderes Projekt hatte. Und dann die 2, die wollten das ganz schnell machen. Die haben gesagt, ja, wir drehen im Sommer. Und ich wusste natürlich jetzt schon von den anderen, oh nee, das dauert. Also allein das Geld für so einen Film zusammenzukriegen, das kann teilweise 5 Jahre dauern. Mhm. Und dann die 3. Firma, die war so ein bisschen realistischer und die waren auch hier aus der Gegend, was im Filmbereich auch oft ein Vorteil ist, weil vieles immer mit diesen lokalen Förderungen überhaupt nur stattfinden kann. Also dass man dann Geld aus dieser Gegend bekommt, dafür, dass man in dieser Gegend dreht und Leuten, die hier leben, Geld gibt, also Honorare zahlt. Also das ist ja so in Deutschland schon einfach speziell an der Filmförderung. Naja, und mit denen bin ich dann zusammengekommen und dann hat es nochmal 2 Jahre gedauert, bis das Geld zusammen war und alle haben hinterher gesagt, boah, das war so schnell, boah, seid ihr schnell gewesen. Und ich war so, oh mein Gott, das waren 2 Jahre, das ist so lang. Als eine sehr ungeduldige Person war es eine Ewigkeit und alle immer, wow, was für ein Speed.
Ja, und haben die sich dann, ich frage jetzt mal einfach so voll ins Blaue rein, ich habe echt total wenig Plan, ne? Also haben die sich dann die Rechte, die Filmungsrechte gesichert? Also es war dann irgendwann so ein Vertrag oder was, dass sie sagen so, wir machen das jetzt mit dir und du gibst uns die Filmrechte.
Da gibt es unterschiedliche Stufen im Filmbusiness. Also die erste Stufe ist ein Optionsvertrag, nennt sich das. Da kaufen sie für eine bestimmte Zeit einfach die Rechte. Das ist auch meistens nicht besonders gut bezahlt. Also man denkt ja, oh, ich habe meine Filmrechte verkauft, jetzt bin ich rich.
Das ist so eine Art Reservierung nur. Also,
das oder? Ist eine Reservierung. Also ja. Es gibt ja so Firmen, die das dann auch immer weiter verlängern, wo man denkt so, wann wird denn Stoff XY mal frei, dass man das verfilmen kann? Und dann kommt raus, nee, die haben das irgendwie seit 10 Jahren gebunkert oder so, okay. Aber machen gar nichts damit. Also das gibt's auch und das ist einfach der erste Schritt, also dass die dir ein bisschen Geld geben, aber also wir reden da von 1.000 bis 5.000 Euro oder so, aber dann ist der Stoff erstmal im schlimmsten Fall für 2 Jahre besetzt. Ne? Und ja. Nach 2 Jahren dann nochmal einen neuen Anlauf zu wagen, ist echt schwer. Also man sagt dann auch immer, dass diese Stoffe halt in der Development Hell verschwinden, also in der Entwicklungshölle. Und das sind sicherlich die meisten Sachen sogar, die da drin einfach verbrennen. Und ja, aber es ist zum Glück nicht so gewesen, aber das war dann der erste Schritt. Und danach, wenn es dann ernster wird, gibt es einen Drehbuchvertrag.
Ah ja, was du bisher so geschildert hast, das hört sich so an, als seist du die ganze Zeit da auch involviert gewesen.
Ja.
Im Prozess mit drin.
Ja, also ich denke mal, dass natürlich, weil der Stoff sehr persönlich ist, also stark meine Handschrift trug.
Ja. Nee, ich frage jetzt ganz doof und naiv, weil das Drehbuch war ja doch schon fertig. Oder wieso? Die Arbeit ist doch jetzt schon getan. Also,
ach, schön wär's, ja.
Ja.
Nein, also ich glaube, also das, was ich gepitcht hatte, das war irgendwie die zweite Fassung oder so. Und gedreht wurde dann die 6. oder 7., wobei man da auch immer ein bisschen schummelt. Also ich würde sagen, es war eine höhere Zahl, aber man drückt die Zahlen oft ein bisschen nach unten, weil die Filmförderer das nicht so geil finden, wenn da steht 16. Fassung. Das fühlt sich so an, als ob vielleicht was schiefgegangen ist oder eben man sehr unentschlossen war. Und es
war
sicherlich
Geld versenkt.
Mehr. Ja, genau. Und deswegen ist das so ein bisschen, ich hoffe, ich plaudere da nicht zu viel aus, aber es ist so ein bisschen eine Schönheitskorrektur, weil ich habe das Gefühl, es waren mehr als 6 Fassungen. Aber also es waren ja auch 2 Jahre Zeit.
Aber was heißt denn eine Fassung? Heißt das dann, es hört sich für mich so an, als müsstest du das ganze Ding nochmal neu schreiben? Oder waren das jetzt so kleine Änderungen? Neuer Charakter rein oder einen raus? Oder was sind das für Änderungen gewesen?
Naja, das sind schon massivere Sachen, als man denkt. Also es kann natürlich schon mal sein, dass man irgendwie von Fassung 8 zu Fassung 9 vielleicht nur noch ein paar Szenen zusammengelegt hat, weil man irgendwie eine Location nicht bekommen hat oder so. Ne? Dass man sagt, nee, das muss jetzt beides irgendwie da spielen. Oder wir haben den Flughafen nicht gekriegt, das muss jetzt in einem dunklen Raum spielen oder solche Sachen. Aber im Prinzip sind die Fassungen, wenn man natürlich einen Sender auch hat, also bei uns war ja dann das ZDF mit im Boot relativ früh und dann hat man halt so Drehbuchbesprechungen, die können teilweise auch so 4-5 Stunden am Stück sein, was auch echt hart ist. Und da wird echt alles durchgekaut und dann muss man eben aus diesen Sachen, die dann da gesagt werden, seine Schlüsse ziehen und versuchen, das umzusetzen. Und das bedeutet natürlich manchmal, dass man an der Prämisse noch was ändert, was dann nach hinten raus wieder ganz viel macht. Aber das kann man vorher nicht wissen. Also es kann schon sein, dass es Fassungen gibt, die vielleicht weniger arbeitsintensiv sind. Aber ich habe das Gefühl, von der 2. Fassung, zu der die gedreht wurde, würde ich sagen, ist fast jedes Wort nochmal neu geschrieben worden.
Ja.
Krass. Sag mal, was ich mich die ganze Zeit frage ist, man sagt ja immer so, oh, der große Vorteil, wenn du einen Comic machst und so, da bist du eine Person in allen Funktionen und kannst halt alles machen. Du bist halt die Drehbuchautorin und du bist halt die Schauspielerin und du bist die Regisseurin und du bist die Maskenbildnerin, der Location Scout, tralala, tralala. Im Film ist es ja komplett gegenteilig. Da gibt's ja wirklich diese Positionen alle. Das bedeutet, dass du ja eigentlich auch als diejenige, von der der Stoff aber kommt, das alles aus der Hand geben musstest. Wie ist denn das für dich gewesen?
Also eigentlich kann ich gut abgeben. Also ich kann auch gut vertrauen. Also wenn ich die Leute kennenlerne und so, bin ich einfach auch durch diese Erfahrung, wie du ja sagst, ne? Also dass man irgendwie in seiner anderen Funktion muss man alles machen. So vom ersten Strich bis zum letzten Kabuff. Muss man alles alleine mit sich ausmachen. Aber es ist natürlich, wenn dann Dinge anders laufen, als du das willst, das geht ja allein schon dann beim Casting los, wo dann jeder so eine andere Vorstellung auch davon hat, wie dieser Film wirken soll am Ende. Also wir hatten dann so Diskussionen, nein, die ist zu hübsch oder nein, die sieht aus wie skandinavisches Sozialkino oder solche Sachen. Und es ist dann eben, ah, okay, aha. Und das sind so Sachen, die für mich so keine Rolle gespielt haben, aber natürlich alle, die dann diesen Film verwerten wollen hinterher, haben eben eine Vision, was das für ein Film ist. Und mir war das, glaube ich, erstmal so ein bisschen egaler. Und das war dann manchmal schon schwierig zu akzeptieren, dass eben aus solchen Gründen Entscheidungen auch getroffen werden.
Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Jetzt einfach mal so direkt rausgefragt. Würdest du denn sagen, dass das, was nachher als Film realisiert wurde, dem entspricht, was du beim Comic, bei der Graphic Novel vor Augen hattest?
Also ich würde schon sagen, dass der Film ein ganzes Stück anders ist, als was ich gemacht habe. Aber über allem steht eine unglaubliche Dankbarkeit für das, wie er ist. Und ich bin auch mit der Regisseurin, mit der Carolina Helsgaard, immer noch gut befreundet. Das ist ja auch was, was nicht selbstverständlich ist, weil das natürlich auch oft eine große Konkurrenz ist, ne? Weil ich komme mit meiner Vision und sie steht dann aber auf dem Feld irgendwie einen Monat lang und dirigiert da die Leute und entscheidet, wie was zu machen ist und am Ende auch, wie die Tonalität ist. Und da ist sie komplett anders als ich. Aber wenn ich den Film dann gesehen habe, so mit Publikum und ich meine, es ist immer noch ein totaler Low-Budget-Indie-Film aus Deutschland, ja, also das muss man manchmal immer noch so ein bisschen einschränkend dazu sagen, aber ich hatte total Spaß daran, das mit Publikum zu gucken und zu sehen, welche Sachen funktionieren und was die Leute berührt. Also wir hatten zum Beispiel, da hatten mich alle vorher gewarnt, also wir hatten in Toronto zum Filmfest ja unsere Premiere, das lief super und mit normalem Publikum, aber es gab dann auch eine Pressevorführung, wo wirklich nur so Presseleute vom Hollywood Reporter und von der Variety und was weiß ich reingehen. Und für die ist das Business, für die ist das eiskaltes Business. Die gehen halt rein und gucken sich das an und die meinten, ja, so erstens geh da nicht rein, weil es wird dich enttäuschen. Die Leute sind unaufmerksam und die gehen teilweise nach einer Viertelstunde wieder raus. So und lass dich das nicht zu sehr runterziehen. Und ja, ich setze mich da jetzt rein. Die wussten ja nicht, wer ich bin. Und die haben wirklich lange durchgehalten. Und es gab ein paar Lacher und ich dachte, hey, selbst für diese Kalten, die irgendwie 10.000 Filme sehen, hat das funktioniert. Ich meine, die werden sicher nicht rausgehen und sagen, das ist die Neuerfindung des Rads und das ist der beste Film, der je gemacht wurde. Aber es war einfach eine gute Stimmung und es waren Leute, die sehr viele Filme gesehen haben und die auch relativ lange drin geblieben sind.
Ja, wurde der dann synchronisiert für das Festival oder?
Nee, den gab es mit Untertiteln einfach.
Ah, okay. Also eine Frage hätte ich noch. Würdest du denn sagen, weil du jetzt vorhin oder am Anfang erzählt hast, dass du an einem neuen Drehbuch arbeitest, machst du gerade so einen kleinen Schwenk so zur Drehbuchautorin vom Comiczeichnen zum Drehbuchschreiben oder?
Ich weiß nicht. Also ich mache beides total gerne. Es ist halt so, dass das Comiczeichnen ist oft noch schlechter bezahlt als das Drehbuchschreiben. Also man denkt ja erstmal, dass Film irgendwie wahnsinnig gut bezahlt wäre. Ist es aber nicht unbedingt. Also es ist schon besser, aber ich finde es halt cool, weil also in Comic kann ich halt wirklich nur einen pro Jahr machen und da darf auch nicht so viel anderes passieren, weil es halt so eine schlauchende, intensive Arbeit ist. Während das Drehbuchschreiben, da habe ich am Ende des Jahres auch eine eigene Geschichte, aber ich bin halt freier, ich bin flexibler, ne? Also schreiben, das funktioniert für mich überall, das funktioniert auch im Zug, während das Comiczeichnen, da muss ich wirklich so an meinem Tisch sitzen und in so einen Hyperfokus reingehen und darf meine Konzentration nicht verlieren und also es ist irgendwie so schön, so zwischen den Welten zu wandeln und auch einfach Ideen zu haben, die ich nicht unbedingt sofort zeichnen muss.
Ja.
Ich finde, das klingt total toll, also so wie du das sagst, also das ist wirklich ganz toll, dass du das so beides machen kannst, ja.
Ja, es ist ein großes Privileg. Also ich sage das auch immer, ne? Also ich bin total happy, dass ich das machen kann und dass das so läuft und eben ja gar nicht so meinen Erwartungen entsprochen hat. Also ich, wie gesagt, habe gedacht, ich werde Kinderbuchillustratorin und darf jetzt die nächsten 20, 30 Jahre nur fremde Texte illustrieren. Vielleicht wäre ich damit auch glücklich geworden. Aber wenn ich jetzt gucke, was ich stattdessen gemacht habe, völlig unerwartet, denke ich so, oh mein Gott, das ist so geil. Ja. Also ich bin da sehr, cool. sehr, sehr glücklich.
Ja, super.
Klingt auch danach. Also wirklich ganz toll. Olivia, wir müssen jetzt aber mal kurz einen kleinen Schwenk machen, ja? Ich müsste dich nämlich unbedingt was fragen.
Ja.
Hat auch ein bisschen was mit deinem neuesten Comic zu tun, Fangirl Fantasy. Du warst jetzt kürzlich in Lourdes, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, auch für ein neues Projekt. Und du bist ein ganz großer Fan von Päpsten. Sag mal, was ist denn das mit diesen Päpsten bei dir?
What happened? Ja,
oh Gott. Ja, was ist das denn?
Okay.
Bitte erklär dich mal.
Ich lehne mich jetzt mal zurück und ja. das will ich mir jetzt auch mal anhören. Das ist ja spannend.
Es wäre ja schön, wenn man sich seine Obsessionen aussuchen könnte, aber die kommen ja ungefragt zu mir. Nein, wenn du einen Tipp hast, also dann gerne her damit. Ich würde gerne mal was Normales gut finden, was gesellschaftlich akzeptiert ist.
Also, was ist da mit den Päpsten los? Warum?
Also, es hat mit einem neuen Projekt zu tun. Das ist vielleicht auch meine Strategie, um mein Leben ein bisschen erträglicher zu machen, ist, dass ich meine Obsession natürlich immer in Projekte verwickle und denke so, wenn ich schon gerade Bock auf sowas habe, dann lass doch daraus was stricken. Also, ich glaube, von dem Neuen, was ich jetzt plane, kann ich noch nicht so viel erzählen, aber die Hauptfigur ist auf alle Fälle ein Papst, ein Fiktiver. Und ja, also ich bin ja so in Ostdeutschland sozialisiert, wo man ja in der Regel völlig ohne Religion aufwächst. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von Bibel und Jesus und Co. und eine Kirche von innen. Es hat auch, glaube ich, lang gedauert, bis ich die gesehen habe. Also mal außerhalb von irgendwelchen touristischen Aktionen oder so. Man versucht ja manchmal auch so seine Obsessionen ein bisschen tiefenpsychologisch zu analysieren. Und meine aktuelle Erklärung ist, dass ich in einem Traditionsvakuum aufgewachsen bin, wo die alten Traditionen keine Rolle mehr gespielt haben, also wenn man jetzt so an Kirche und so weiter denkt, aber auch die Traditionen, die zur DDR gehört haben, in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, verschwunden waren. Also das, was für meine Eltern oder für Leute, die auch einen Ticken älter sind als ich, noch so ganz relevant waren, also wo auch das Jahr strukturiert war oder die Feiertage strukturiert war oder die Feiern, die sozialistischen und die Helden, die irgendwie so diesem ganzen Mythos dazugehörten, die waren ja weg. Also es war ja einfach ausradiert nach der Wiedervereinigung und das, denke ich mal, das hat so eine Lücke gelassen. Und ich glaube, mich hat das auch lange nicht gestört, aber ich habe immer so eine Faszination gehabt zu diesem exotischen Katholizismus-Ding, wo alles so geheimnisvoll und überbordend und ja, also auch eben einfach der Vatikan, das ist ja so wie so ein Königreich, was es eigentlich gar nicht mehr gibt mit irgendwelchen merkwürdigen Regeln und dann ist da ein Chef oben, der so ein bisschen mystisch ist und der muss das machen, bis er stirbt. Also da so, oh mein Gott, das ist so mein Game of Thrones, ja. Und die produzieren ja auch sehr viel Gossip, also es ist auch einfach sehr unterhaltsam, ja. Also wer da mit wem nicht kann und warum. Und dann ist es auch, wenn man so ein bisschen sich für Geschichte interessiert, kann man ja immer anhand der Päpste auch die Zeit so sich erklären. Einfach, dass man darüber was lernt. Und ja, also ich habe letztes Jahr so angefangen, mal so den ersten Wallfahrtsort zu besuchen und hatte so Spaß. Und dachte, da steckt was drin. Ja.
Wo warst du da?
Also dich fasziniert so die Mythologie auch? Das Mystische an der Religion, an der katholischen Kirche oder?
Ja, also ich finde die Kirche und die Struktur spannender als jetzt den Inhalt tatsächlich, den die da worshipen.
Ah ja, okay.
Also diese ganzen Stories, da habe ich eine Distanz dazu, aber die Struktur und die Riten und die Klamotten, also das ist eher sowas. Ah ja, und der Wallfahrtsort, den ich als erstes besucht habe, war Altötting in Bayern. Den kann ich sehr empfehlen.
Und jetzt in Lourdes, also ich meine, das war jetzt auch nicht der zweite Wallfahrtsort offenbar, in dem du warst.
Ich glaube, es ist der dritte. Oder nee, der vierte. Der vierte.
Also ich kenne keinen Menschen, der nach Lourdes jemals gepilgert ist. Immer wenn ich Lourdes höre, denke ich immer an Madonna, weil die hat, glaube ich, ihre Tochter Lourdes genannt.
Ja.
Wie ist es denn? Also ich habe ein bisschen was gesehen bei deinen Instagram-Stories. Ich fand es total abgefahren und auch irgendwie faszinierend. Wie war es denn für dich?
Also ich würde sagen, der Ort hat geliefert. Also es war ja so, dass ich vorher dachte, das muss abgefahren werden. Also wenn man schon so als Atheistin irgendwie nach Lourdes fährt. Also ich habe ja gedacht, dass es eher so ein ernster Ort wird. Also weil ich hatte ja gesagt, ich war in Altötting und ich finde, das hat so eine morbide, finstere, so einen finsteren Beigeschmack, der aber auch wieder geil ist. Also da ist alles so sehr dunkel und
Gothic.
Es sind natürlich auch Leute, die dann mit ernsten Anliegen hinfahren. Also es ist ja auch eben ein krankes Schattenpilgerort. Ne? Also man kann zwar ironisch an solche Orte fahren, aber man lernt sehr schnell, das auch so anzunehmen und Mitgefühl zu haben, natürlich auch mit den Leuten und auch einfach Respekt vor dem, was die da machen. Mhm. Und ich habe gedacht, dass Lourdes irgendwie nochmal so eine stärkere Variante davon ist, weil das natürlich bekannter ist, dass man hinfährt, wenn man vielleicht sterbenskrank ist und sich noch so ein Wunder erhofft oder so. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen Angst, dass mich das so überwältigt, weil man natürlich auch mit diesen Leuten dann konfrontiert ist, die da hingehen, die eben ganz große Wünsche und ganz große Hoffnungen haben. Aber ich muss sagen, dass das einen sehr kleinen Teil dieses Orts ausmacht, weil eigentlich ist es mehr so eine Partymeile. Und es hat irgendwie so 200 Souvenirshops, die auch bis Mitternacht offen haben. Und die sind auch richtig cool. Also man kann eigentlich 3 Tage in Souvenirshops verbringen. Und von super trashig bis mega glitzerig und wertig und cool.
Katholizismus, yeah.
Katholizismus, yeah. Also es ist immer für Maximalismus zu haben. Ich bin auch ein Fan von Maximalismus. Und ja, also es ist ein sehr lebendiger Ort gewesen und ganz viele junge Leute, ganz viele Pfadfinder in ihren Uniformen. Es waren ganz viele Gäste aus Indien da, was ich spannend fand. Also weil da habe ich jetzt gar nicht so erwartet. Und also wirklich ein mega buntes Völkchen und man sieht schon viel Krankenschwestern, also die dann ja auch so in Uniformen da unterwegs sind, die dann eben Rollstühle schieben. Aber ehrlicherweise, die Leute, die da hinkommen in den Rollstühlen, die sind an dem Tag, wo sie dort sind, eigentlich auch gut drauf. Also ich denke, es gibt sicherlich auch Leute, denen es wirklich schlecht geht, die da hinkommen. Aber es sind auch viele, für die ist das einfach auch ein schöner Ausflug. Ne? Also es ist eigentlich über allem schwebt so eine gute Stimmung. Also es ist nicht so traurig, wie ich das gedacht habe. Also das einzige Mal, wo es mich gekriegt hat, war dann, es gibt so eine Mega-Church, die ist so unterirdisch und da passen irgendwie 25.000 Leute rein. Also es ist schon so ein total gigantisches Ding einfach unter der Erde mit so einer krassen Architektur und dann ist natürlich auch diese Performance, die dann da ja jeden Tag bringen, total abgestimmt. Also wann der Chor einsetzt, wann das Licht ausgeht, wann dann irgendwie die Armee von Krankenschwestern mit den Rollstühlen reinkommt, also die Hälfte oder ein Drittel der Kirche ist unbestuhlt für Leute, die in Rollstuhlen und Betten kommen. Und das mit der Musik. Und du sitzt da so und ich habe noch nie irgendwie, weiß ich nicht, 500 Leute im Rollstuhl gleichzeitig gesehen. Also da kommen Wahnsinn. Dir die Tränen. Aber jetzt nicht, weil du so Mitleid vielleicht unbedingt hast oder falsches Mitleid, sondern weil es dich so umhaut, weil es einfach irgendwie so ein Bild ist oder so eine Stimmung, auf die du nicht vorbereitet bist. Und also da, das war so das einzige Mal. Aber ich hatte gedacht, dass mir das noch mehr passieren würde dort. Aber es war tatsächlich eher spaßig und schön und die Leute waren übelst gut drauf.
Cool.
Wenn du so einen Ort jetzt besuchst, also als du jetzt in Lourdes warst, also du bist ja auf Recherche, fühlst du dich dann eigentlich eher so als Comiczeichnerin oder als Drehbuchautorin?
Vielleicht einfach als Geschichtenerzählerin, egal wo das dann hingeht. Also ich glaube, ich habe jetzt auch in den letzten Geschichten, die ich so geschrieben habe, war das immer so, man sagt plattformoffen oder keine Ahnung, was da so der Fachbegriff ist. Und ich finde, dass das eigentlich das Coole ist, dass man gucken kann, was wird es dann am Ende mal? Wird es vielleicht ein Roman ganz ohne Bilder oder wird es ein Drehbuch oder wird es ein Comic? Und das versuche ich mir schon so ein bisschen offen zu halten und einfach so dem Ort dann so nachzuspüren oder zu gucken, was sind denn so die Gefühle, die das in einem auslöst? Kann man das irgendwie benutzen? Über welche Details würde man gerne was erzählen, mit denen man nicht gerechnet hat? Also ich glaube, das ist erstmal sehr, sehr offen. Also ich fahre da als ich hin und nicht so in der Funktion.
Okay, cool.
Und das hat dann jetzt auch mit deinem nächsten Projekt zu tun, irgendwie am Rande? Oder so? Du brennst da gerade so dafür, habe ich den Eindruck.
Ja, also das hat mit einer Geschichte zu tun, die ich schreiben will, die im Vatikan spielt und den Papst als Hauptfigur hat.
Cool.
Und ja,
wer hätte das gedacht?
Mal gucken. Wer hätte das gedacht, ja.
Okay.
Ob das klappt oder nicht. Also ich meine, wie gesagt, es gibt auch Sachen, die nichts werden oder wo man dann irgendwie feststellt, man kriegt das nicht so hin, wie man sich das gedacht hat. Aber ich nenne das immer so die Honeymoon-Phase oder die Flitterwochen-Phase, wenn man so ein Projekt hat, was noch keine Deadline hat oder wo man noch gar nicht weiß, was das exakt wird. Und das ist oft das, was mir hilft, wenn ich wirklich an einem konkreten Projekt bin, wo wirklich die Uhr tickt und was plötzlich zur Pflicht wird. Ne? Also weil man hat einen Vertrag und man muss das abgeben. Und dann ist so ein Projekt wie so ein Seitensprung irgendwie, dass ich denke, ach ja. Und dann hat man noch keine Verantwortung diesem Projekt gegenüber und man kann nur Spaß haben. Man kann coole Orte besuchen und das ist gerade noch in der Phase, wo es noch nichts sein muss.
Ja, voll gut.
Ja, das ist ein schönes Bild, irgendwie die Honeymoon-Phase. Das kann ich ganz gut nachvollziehen, ja. Gefällt mir.
Ja, ich finde es auch schön, aber ich muss immer noch an die Päpste denken. Ich bin wirklich, neulich hatten wir es wieder Illuminati geguckt.
Ja, da musste ich auch gerade dran denken. Aber das ist ja auch wirklich, das lebt ja total von dem, was du ja, glaube ich, nicht so sehr behandelst. Also von diesem Mythos, von den Mythen der katholischen Kirche. Also die geheimen Katakomben da unten, wo die ganzen geheimen Dokumente lagern.
Und ja, das ja schon, aber ich meine halt so generell, also diese, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber diese ganzen Männchen, die da in ihren wirklich komischen Kutten halt rumlaufen, also ich bin ja auch aus dem Osten und ich weiß jetzt nicht mehr, Olivia, welcher Jahrgang bist du?
Ich bin 87.
Ja, ich bin 85 und wir sind ja genau diese Zeit, diese Übergangsphase, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst und ich sitze halt auch nur da und staune, ja. Jedenfalls musste ich da immer an dich denken, als ich das so gesehen hatte, weil ich dachte so, was ist denn jetzt das, was Olivia da so abholt.
Ja, ich muss schon auch sagen, ich kann das schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Also ich selbst bin auch gar kein religiöser Mensch. Also ich hatte auch jetzt kein religiöses Elternhaus. Aber ich habe immer gesagt so, ja, die Katholiken, die haben die besseren Spezialeffekte. Also da geht's einfach mehr ab. Da ist einfach Feuer und Verdammnis und Armeen, die aus dem Himmel herabstürzen oder aus der Hölle emporsteigen. Und da ist ja auch so viel an Hollywood-Stoff aus diesem Alten Testament-Kram einfach entstanden. Aber es ist natürlich auch ein totales Patriarchat, ja, das ist halt eine reine Männerveranstaltung, ja.
Absolut. Also ich würde auch nicht Teil des Clubs werden wollen. Also das ist ja auch, wenn ich an diesen Orten bin und immer denke, oh Gott, wenn die wüssten. Also ich glaube, das, was ich machen will, das ist auch nichts, was der Kirche Spaß machen wird, also wenn sie wüssten, was es ist. Und
ja, umso besser. Klingt mega spannend. Ich finde das total.
Ja, ich bin dann wie so ein Spion in diesen Orten und die Leute sind ja total nett und denken, du gehörst zur Gesellschaft dazu. Oder zu ihrer Gesellschaft. Ja, aber nee, ich finde es auch, was Ingo sagt, die haben einfach die besseren Spezialeffekte. Also allein dieses Altötting, irgendwie diese winzige Kapelle und dann hängen da alle Herzen der bayerischen Könige und dann ist da ein silberner Prinz, Prinz irgendwie in Lebensgröße, der die Madonna anbetet und den hat der Vater des Prinzen gespendet, weil er gehofft hat, dass der Sohn irgendwie gerettet wird von seiner Krankheit und er wurde gesund und dann hat er diesen Prinzen in Silber gegossen und dahin. Und dann ein Haus weiter gibt es irgendwie ein Skelett mit Sense. Das steht auf einer Sanduhr und es bewegt sich hin und her. Und wenn es sich zur einen Seite bewegt, dann stirbt ein Mensch auf der Welt. Und wenn es sich zur anderen Seite bewegt, dann wird einer geboren.
Oh. Grundgültiger.
Und das ist so cool. Also ich meine, ich bin ja auch Horrorfan und es ist so morbide und es ist so aufgeladen und es geht um ganz viel. Und ach ja, also das holt mich ab.
Ich verstehe.
Mega. Also jetzt bin ich ja irgendwie auch so ein bisschen...
Jetzt machst du auch ein Vatikan-Projekt.
Jetzt bin ich irgendwie angefixt. Ich bin mega gespannt, was da irgendwie kommt.
Also, ich sehe schon.
Wir wollen dich jetzt nicht weiter ausquetschen. Olivia, wir haben am Schluss unseres Podcasts immer eine sich wiederholende Frage an unsere Gäste. Und zwar die Frage nach einem richtig guten Zeichentipp. Olivia, was ist denn dein richtig guter Zeichentipp?
Also wenn ich mit Kindern oder so einen Workshop habe, dann empfehle ich denen immer, dass sie ruhig abpausen sollen. Also das ist ja was man früher immer so ein bisschen verboten hat. Das gehört sich nicht. Und ich finde aber, dass durch Kopieren man am Anfang oder vielleicht sogar auch später irgendwie ganz viel lernt oder selbst, also man muss es ja nicht abpausen, aber abzeichnen und dass man keine Angst haben sollte, dass dann ein fremder Einfluss von irgendeinem Künstler da auf einen übergeht, sondern dass vielleicht das alles das nächste Puzzlestück ist, was man braucht, um seinen eigenen Stil zu finden. Und ja, also kopieren, abpausen in der Anfangsphase und später auch, glaube ich, ist das eine coole Sache.
Ja.
Und wenn es ums Kopieren geht und ums Abpausen, welche Technik würdest du da empfehlen? Da gibt es ja verschiedene. Also vom Leuchtkasten mal angefangen, aber gibt ja noch so ein paar andere. Was sagst du dann immer?
Also ich bin da noch ziemlich oldschool. Ich habe einen Lichttisch und Pause auch, also jetzt auch für Fangirl Fantasy habe ich ganz viele Hintergründe auch durchgepaust, tatsächlich auf die ganz alte Art und finde irgendwie, dass das so was Organisches bekommt und vielleicht für mich besser funktioniert, als das am Rechner nachzumachen.
Also was ich immer gemacht habe, wenn es irgendwie so große Bilder waren, dass ich mich dann immer an die Scheibe gestellt habe, an die Fensterscheibe.
Ja, voll.
Wenn ich
das
auch
das machen meine Kinder auch.
Das ist auch schön, da kann man sich mal aufrecht hinstellen. Muss man nicht immer nur sitzen. Ja.
Ja, Klasse.
Vielen Dank für diesen guten Tipp auch wieder. So wie du es gesagt hast, darf man da, glaube ich, auch nicht so streng sein mit sich selbst oder mit anderen. Gerade wenn man noch was lernen möchte, ist das, glaube ich, echt ein ganz guter Hinweis.
Ja, absolut. Und so diese Angst, dass der eigene Stil dann irgendwie verwässert wird durch Einflüsse von außen oder so, das ist sowieso immer der Fall, glaube ich. Also man hat immer Einflüsse und man macht dieses oder jenes. Man macht ja auch so verschiedene Phasen durch, so als Zeichner, Zeichnerin. Ich habe auch viel kopiert.
Ja, hat dir bestimmt was gebracht.
Ja, guck dich jetzt an.
Jetzt schaut mich an.
Ja, genau, guckt euch mal beide an. Vielen, vielen Dank, Olivia, für dieses tolle Gespräch. Ich fand es total erhellend und tolle Einblicke, die ich so noch nie hatte, sowohl in die Welt der Filmemacherei als auch nach Lourdes.
Ja, gute Kombo, gute Kombo.
Auf jeden Fall. Ich fand es auch mega spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, wir sehen uns.
Wir sehen uns und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Mach's gut, Olivia. Tschüss.
Ciao, ciao.